Aber auch der komplette. Ich möchte nicht eine Person hier noch sehen. Wenn ich einen von diesen Schreiberlingen hier in einer Woche noch sehe, dann nein. Da werden sogar die Praktikanten entlassen, wenn es nach mir geht.
Drowning Zebra, Movies and More.
Hallo Nils.
Ja, hallo.
Machen wir heute mal einen Jahresrückblick, noch solange noch Januar ist.
Das wäre natürlich eine Idee, ne? Wobei natürlich ein Jahresrückblick im Februar auch recht stilvoll ist, aber...
Ja, dann hat man das Jahr nochmal schön setzen lassen.
Da ja, ich möchte dann ja doch auch mein Lieblingswort dafür benutzen, und zwar Revue passieren lassen.
Mm.
Also nochmal die Filme und die Serien und das Jahr an sich Revue passieren lassen.
Das könnte ja schon fast ein Titel sein. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Serien an.
Oder Filme, Serien, Emotionen, der Jahresrückblick 2012.
Ist das deine Bewerbung für eine RTL-Moderation?
Es hat zumindest RTL-Anleihen, ja. Ich weiß es, hab's noch nicht vorgetragen, aber ich habe, glaube ich, nächste Woche einen Pitch, wo ich das den Sendervorstand vorschlagen werde. Also da werde ich dich dann auf dem Laufenden halten, was das gegeben hat.
Ich bin gespannt. Wir hatten ja. Was, welche Ausgabe? Ach, es war direkt die Ausgabe davor. In der Ausgabe 4 hatten wir uns die Piloten angeschaut und neue Serien, die uns so richtig begeistert haben, waren in 2012 nicht so richtig dabei.
Also zumindest keine neuen Serien. Ich glaube, genau. Das ja, kann man sagen.
Aber wir hatten ja offline da schon mal darüber geredet. Interessanterweise
auch sowas kommt vor, ja.
Ja, das passiert. Interessanterweise gibt es ja ein paar laufende Serien, die bisher nicht so begeistert haben, aber deren Staffeln von 2012 da jetzt auf einmal erheblich besser geworden sind. Also namentlich The Walking Dead, das uns in den ersten zwei Staffeln jetzt nicht so begeistert hat.
Nee, aber das hat konstant zugenommen, ja.
Die dritte Staffel war ja überhaupt kein Vergleich zu den ersten zwei. Was im Übrigen ja auch damit zusammenhängt, dass es in der dritten Staffel jetzt einen neuen Showrunner gab, der die Serie sozusagen geführt hat.
Ach, gab's den jetzt schon? Ich dachte, der Alte würde erst gegen Ende der zweiten Staffel jetzt entlassen werden und dann.
Na gut, es war Ende der zweiten, ist es, glaube ich, irgendwann gewechselt. Und die dritte jetzt, das ist jetzt ein neuer. Das Problem ist, dass AMC sich mit diesem neuen auch wieder irgendwie nicht einigen konnte oder es irgendwelche Diskrepanzen gab und der jetzt nach der dritten jetzt schon wieder geht und AMC schon wieder einen neuen für die vierte sucht.
Ja, also Showrunner bei AMC scheint nicht der konstanteste Job zu haben, den man halt haben kann.
Das stimmt, das ist auch die andere AMC-Serie, bei der ich nur den Piloten irgendwann mal gesehen habe, ist Hell on Wheels, so eine Western-Serie. Da ist wohl auch schon irgendwie der zweite oder dritte Showrunner oder so. Da hat wohl AMC auch so Probleme. Also ich habe das auf dem Blog von Alan Sepinwall gelesen auf hitfix.com. Ja, da scheint wohl AMC wohl ein bisschen Schwierigkeiten zu haben.
Ich muss ja sagen, bei der Serie zum Beispiel wäre ich da, glaube ich, im Vorhinein nicht sonderlich skeptisch. Also gerade wenn man bedenkt, dass ja eigentlich der erste Showrunner der ist, also der Frank Darabont, der den Ruf hat, einfach ein guter Regisseur zu sein. Am Anfang waren ja alle schockiert, als der gefeuert wurde und haben gedacht, es geht bergab. Und alleine weil es da nicht bergab, sondern eher im Gegenteil bergauf ging, bin ich da, glaube ich, erstmal nicht so skeptisch. Ich glaube, das ist immer noch eine Serie, wo sich jeder mal ein bisschen dran probieren kann, ob er das Pacing und die Spannung hinkriegt. Und dann sage ich im Nachhinein, ob das jetzt gut war und ob sie einen neuen brauchen.
Ja, nee, das war auf jeden Fall. Gut, wir haben ist ja jetzt erst nur die erste Hälfte der dritten Staffel gelaufen, 2012. Aber das war ja schon.
Auch davon habe ich da noch nicht die letzte Folge gesehen, muss ich an der Stelle dann kurz anmerken.
Okay. Aber der Unterschied, der ist so groß gewesen. Schon allein das Cold Open der Staffelpremiere, das komplett ohne Dialog, ohne eingesprochenes Wort auskommt, sondern und da sehr atmosphärisch
irgendwie. Ja, also man hat da schon auf jeden Fall Sachen ausprobiert, die meistens auch geklappt haben, das muss ich auch sagen.
Ja, und die Geschichte und die Dialoge sind schon auch besser geworden, was natürlich aber auch nicht so schwer war. Das ist ja die Dialoge in den ersten zwei Staffeln, das war...
Also teilweise wirklich schockierend, muss ich auch sagen. Also
ja.
Wundert mich auch immer noch, dass die Serie, was das angeht, nie wirklich großes negatives Feedback bekommen hat. Also dass es einfach wirklich eine Serie mit so einem guten Ruf ist und mit so vielen Fans, der irgendwie anscheinend über jede Kritik erhaben ist. Wobei man halt einfach nicht ignorieren kann, wie schlecht das teilweise geschrieben und gespielt ist in den ersten beiden Staffeln.
Naja, es ist eine Zombie-Serie, ne? Und da bist du ja schon mal als Zombie-Fan, bist du ja schon mal froh, dass du regelmäßig dein Zombie-Futter bekommst.
Da bist wenn es dann noch auf Kinoqualität ist im Fernsehen, dann
genau,
und das, also ist man als, wahrscheinlich zufrieden, egal was kommt.
Als Genre-Fan bist du da, glaube ich, relativ zufrieden. Ich meine, man muss ja auch mal dazu sagen, dass das Make-up der Zombies, das ist ja schon von der ersten Staffel, der ersten Folge an extrem gut gewesen. Also wie du schon sagst, so Kinoniveau.
Die Ausstattung ist wirklich außergewöhnlich.
Das kann man halt
Zombie-Make-up
nicht von der Hand weisen.
Nee, gerade auch wenn man das mal mit Filmen wie Resident Evil vergleicht, die es einfach bei einem wer weiß wie viel höheren Budget nicht schaffen, die einen gruseligen Zombie vor der Nase zu setzen.
Das ist schon interessant, oder? Dass die Budgethöhe da nicht mal zwingend da.
Nee, also man so braucht halt anscheinend doch einfach gute Leute und nicht nur teure Leute.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, nee, Walking Dead auf jeden Fall die große positive Überraschung von 2012 für mich.
Dem könnte ich mich anschließen.
Neben einer anderen sehr lang laufenden Serie Dexter. Dexter guckst du aber gar nicht, oder? Oder hast du das mal geschaut? Nicht,
aber es wurde mir jetzt auch dieses Jahr, ehrlich gesagt, schon wieder oft ans Herz gelegt, weil die aktuelle Staffel so gut sein soll. Dass man noch gut einsteigen soll. Also Katrin hat mir das wirklich, wirklich nochmal sehr nahegelegt, dass ich da auch endlich anfangen sollte.
Dexter war wirklich am Anfang großartig, die ersten zwei, ich glaube drei Staffeln. Das Problem ist, dass Dexter eine extrem erfolgreiche Serie ist und der Sender und die Macher die Serie gern so lang wie möglich da irgendwie laufen lassen möchten. Und das Problem ist natürlich, dass Dexter irgendwie der Hauptcharakter ein Serienmörder ist, den man eigentlich nicht sympathisch finden sollte. Aber über die Staffeln hinweg haben die Schreiber da jede Ambivalenz aus dem Charakter rausgenommen und sind dann auch dazu übergegangen, immer in jede Staffel ist nach dem gleichen Muster abgelaufen. Also du hast immer einen großen Bösen gehabt, genau, einen anderen Serienmörder, der aber nicht irgendwie den Code von Dexter hat, weil Dexter ja immer nur Verbrecher umbringt, die von der Polizei nicht gefasst werden können und so der Quatsch halt. Und das Problem war, dass es über mehrere Staffeln hinweg so der Status quo war halt festgesetzt und es gab halt nicht irgendwie, dass sich da mal irgendwas verändert. Und es war auch kein Gefühl von Gefahr da, weil sie haben immer Dexter in schwierige Situationen reingeschrieben, aus denen er ganz einfach wieder rausgekommen ist, ohne dass sich irgendwas geändert hat.
Also keine großen, wie nennt man das? Also es steht nicht wirklich was auf dem Spiel.
Genau.
Ja, das macht es natürlich jetzt in meinen Augen nicht spannender.
Ja, die letzte Staffel, die ist jetzt schon wesentlich besser. Also das ist jetzt die siebente oder die acht? Ich gucke gerade auf IMDb. Ja, die siebente war das jetzt. Mhm. Wenn man jahrelang Dexter geschaut hat, wenn man das von Anfang an irgendwie geguckt hat, dann hat man schon relativ viele schlechte Staffeln hinter sich und ich hatte auch schon mehrfach jetzt, ich habe jetzt auch bei den letzten Staffeln dann auch immer mit mir gerungen, ob ich jetzt überhaupt noch weiter, ob ich das irgendwie noch gucke oder nicht.
Ja, also das hat Katrin zumindest auch berichtet, dass sie irgendwie vor der letzten Staffel jetzt auch ein bisschen erst Zeit gelassen hat und auch nicht richtig entschieden war, aber dann, als es angefangen hat, war sie, wie gesagt, wirklich sehr, sehr...
Genau, die letzte war ja richtig, richtig schlimm. Aber und ich glaube, wenn man jahrelang Dexter geguckt hat, dann ist man so froh über die siebente Staffel, weil da zum ersten Mal, es hat mal Konsequenzen gegeben, es hat sich etwas verändert. Mhm. Es ist Bewegung reingekommen, so Dynamik, die halt in so eine TV-Serie, die halt kein Procedural ist, sondern fortlaufend ist, da muss halt einfach eine Dynamik drin sein und die ist da jetzt wieder drin. Das ist aber dann, man muss es halt immer die Staffel in der Relation zu den Staffeln davor sehen. Wenn du das irgendwann doch mal guckst, dann kannst du, glaube ich, bin nicht sicher, welche die letzte. Gut, aber ich glaube, die fünfte und die sechste Staffel kannst du getrost überspringen, ohne irgendwas zu verpassen.
Ach, man verpasst also noch nicht mal irgendwelche relevanten Sachen für die späteren Staffeln, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Oder ist es einfach nur verschmerzbar, wenn man es nicht guckt?
Nee, du verpasst auch nichts. Also da,
okay, ja, das
da
ist
passiert
dann
halt,
natürlich
passiert schon halt nicht so gut. Du bist halt dann natürlich dann in der siebten dann irgendwann, ja, da ist halt irgendwie einer der Nebencharaktere, ist in einer anderen Position, da ist mal jemand, ist halt mal in der Polizeistation, in der Dexter arbeitet und das auch viel spielt, da ist halt mal jemand aufgestiegen oder jemand abgestiegen und da hat sich ein paar Positionen verändert, aber das ist nichts, was maßgeblich für das Verständnis der Serie ist. Also du kannst die erste bis zur vierten gucken, die fünfte, sechste auslassen, von der sechsten kannst du noch die letzte Folge gucken, weil dann etwas passiert, was dann in der siebten dann aber auch wieder thematisiert. Also muss man nicht gucken, aber das ist, kann man ohne Probleme machen. Also Dexter hatte sehr stark abgebaut. Es wäre gut, wenn die
Ja, wobei, Serie, ich meine, du kennst mich ja, es ist ja, wir würden ja trotzdem nicht einfach, wenn wir eine Serie wirklich gucken, einfach eine Staffel weglassen. Also
wahrscheinlich
wenn es wahrscheinlich sich qualitativ nicht immer lohnt, aber wir wollen ja doch meistens das ganze Bild dann von der Serie haben. Also, oder hast du das schon mal bei einer Serie, die du wirklich komplett gesehen hast, gemacht, dass du einfach eine ganze Staffel zwischendurch ausgelassen hast und dann weitergeguckt hast?
Nee.
Nee, also bei mir nämlich eigentlich auch noch nicht.
Wobei ich sagen muss, wir hatten da ja, glaube ich, beim letzten Mal kurz, am Anfang hatten wir ja kurz über Lost gesprochen, weil ich, ob ich es da gesagt habe oder ob ich es irgendwann ein andermal gesagt habe. Die zweite Staffel von Lost, da habe ich irgendwann nach den ersten Folgen angefangen, so die Flashbacks zu überspringen, weil da nichts passiert ist und die super langweilige Soap-Opera-Elemente hatten. Also da kann man, also das wäre das Beispiel und das ist ja dann durchaus bei Lost in der Phase ungefähr die Hälfte von jeder Folge gewesen.
Ja, ja.
Und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich da maßgeblich irgendetwas verpasst habe.
Er könnte dich natürlich jetzt bestimmt mit einigen Lost-Fans drüber streiten, wenn die eine Diskussion vom Zaun brechen würden. Wer weiß, wie gut du dann noch mitreden könntest.
Möglich, aber mir ist da bis jetzt zumindest nichts untergekommen.
Aber die Zeit ist ja auch vorbei, dass Leute einem wirklich noch auf eine Lost-Diskussion festnageln wollen. Also
ja,
der Heyday von Lost ist ja doch vorbei, dass es jeder geguckt hat und jeder mit einem drüber reden will. Naja.
Das stimmt. Lost ist ja auch, wann ist das Finale gelaufen? 2009 oder so?
Da hat Willem noch in Berlin gewohnt, mehr weiß ich nicht.
Ja, genau. Ich glaube, dass.
Also, ich erinnere mich, dass das hier Enrique hat es mit Willem geguckt, aber.
Genau, da war noch 2010, ja, genau.
War,
Das war, genau, im Frühjahr 2010. Aber ganz interessant auch, weil ich gerade Ann Seppenwall erwähnt habe, das ist einer der TV-Kritiker, die ich online verfolge. Und der hat jetzt Ende letzten Jahres, Ende 2012, ein Buch rausgebracht, in dem er viele Leute interviewt, also die Macher von Lost, The Wire, Sopranos, so diese ganzen Macher von Serien, die unser heutiges Serienbild so geprägt haben. Also Sopranos hat ja da schon maßgeblich damit dafür gesorgt, dass es überhaupt möglich wurde, dass über eine Staffel hinweg oder eine Serie hinweg so eine Geschichte erzählt wird. Und dann haben wir ja nochmal dann Lost, hat ja nochmal ein viel größeres Fass aufgemacht, und bei Lost ist ja gerade so bemerkenswert, dass Lost jetzt nicht irgendwie so ein von so einem Pay-TV-Sender wie HBO kommt, die sie ein bisschen mehr erlauben können und ein bisschen mehr erlauben, sondern halt von einem Network kommt. Und gerade Lost ist wohl auch ganz interessant, dass es da auch maßgeblich irgendwie von den Managern von dem Sender, ich glaube ABC war es, ne?
Wo Lost ich lief. Glaube auch ABC, ja.
Dass die maßgeblich damit Einfluss darauf hatten, dass das Lost so geworden ist, wie es dann letzten Endes geworden ist. Und dafür, dass das Lost da wirklich so ein überraschendes neues Monster von Serie geworden ist, ist das ganz interessant, dass man jetzt nicht irgendwie sagen kann, ja, allein die Kreativen sind jetzt alles positive verantwortlich gewesen und die für die Geschäftsseite verantwortlich waren, da jetzt nicht so sehr. Das ist da wohl da überhaupt nicht, kann man wohl nicht so sagen, dass das so gewesen ist. Also ganz interessant. Ich überlege noch, ob ich mir das mal als E-Book noch kaufe, weil das, glaube ich, durchaus interessant ist, da so hinter die Kulissen zu blicken. Also müssen wohl sehr, sehr lange Interviews drin sein. Alan Sepin, wo ja auch die Leute alle kennen, so David Milch und David Simon und so. Mhm. Von diesen ganzen HBO.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach was, was man gut lesen könnte, ja.
Ja, ich suche da mal noch einen Link raus und packe das dann noch mit in die Shownotes. Ich schreibe mir das mal direkt auf. Mhm. Eine andere Serie, die du auch noch nicht guckst, ist Boardwalk Empire, oder?
Hast du da mal reingeschaut? Ja, Steve Buscemi und Prohibitionsgeschichte bisher noch nicht reingesehen, aber natürlich Gutes drüber gehört. Also es steht auch auf jeden Fall noch auf meiner Liste von Sachen, wo ich auf jeden Fall auch zumindest noch reingucken muss.
Ja, Boardwalk Empire ist so, habe ich so gemischte Gefühle. Also du merkst bei der Serie, die ersten drei Staffeln, da ist halt schon, da ist unfassbar viel Geld von HBO dahinter. Und die haben viele Freien, also die erste Folge von Martin Scorsese gefilmt und so. Mhm. Das ist halt schon, ich meine, größer geht's ja dann irgendwie nicht, ne? Und Boardwalk Empire, das kennen wir als Deutsche, so die Hintergrundgeschichten, so die kennen wir als Deutsche, also als Deutscher kennt man Al Capone. Aber sonst die anderen,
dann ist auch Schluss, ja.
So Lucky Luciano und so, von denen habe ich noch nie gehört. Aber ich habe durch die Episoden-Reviews von Seppenwall habe ich dann irgendwie erst gemerkt, dass das wohl alles auch ziemlich so Gangster-Legenden in den USA sind. Also zumindest so bekannte Leute, die maßgeblich daran beteiligt waren, organisierte Verbrechen in den USA so zu formen in den Anfangstagen, so wie man es dann später kannte. Also sozusagen Boardwalk Empire ist der Anfang des organisierten Verbrechens in den USA, wo das der Gegenpol natürlich dann irgendwie so das Sopranos, die andere HBO-Serie ist, die so den Endpunkt markiert. Oder das den Status quo, so das Aktuelle, den profanen Alltag des organisierten Verbrechens im Hier und Jetzt. So. Mhm. Aber das ist Boardwalk Empire ich habe es jetzt alle drei Staffeln gesehen und die dritte Staffel ist letzten Endes ähnlich wie die ersten beiden, dass Boardwalk Empire sehr, 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 sehr lang braucht pro Staffel, um irgendwie in Gang zu kommen und mich zu fesseln. Also interessanterweise.
Wie lang sind dann die Staffeln? Also es ist eine relativ lange Staffel, also 22 Folgen oder immer nur so 12?
Also HBO macht immer nur 12 Folgen pro Staffel, genau. Nee, das ist eine klassische HBO-Serie, die ja 12 Folgen hat.
Das heißt natürlich bei 12 Folgen auch schon immer was, wenn man trotzdem länger braucht, um reinzukommen.
Also ja, absolut.
Ich finde, gerade bei 12 Folgen kann man probieren, das Tempo anzuziehen. Also natürlich nur, wenn es jetzt für die Serie auch notwendig ist.
Ja,
ich würde jetzt ja zum Beispiel in einer Serie wie The Killing bei 12 Folgen nicht vorwerfen, dass sie zu langsam ist oder so.
Ohne jetzt zu weit in The Killing einzugehen, aber hast du gesehen, dass es eine neue Staffel gibt? Killing kommt zurück.
Ja, habe ich auch gesehen, habe ich nicht mit gerechnet, finde ich gut und bin gespannt.
Ja, aber zurück zu Boardwalk Empire. Ich finde das grundsätzlich nicht schlimm. Ich meine, es ist ja eine Frage der Erzählweise oder was man erzählen will. Das kann ja durchaus.
Naja, natürlich. Aber das hat ja dann nichts mit der Erzählweise zu tun, wenn es dich nicht flasht. Also ich würde ja schon so weit gehen zu sagen, dass das nichts mit Tempo zu tun hat, ob es einen jetzt schneller hat oder halt langsamer einnimmt.
Ja, das stimmt.
Weil, wie gesagt, auch mit einem sehr langsamen Erzähltempo kann man ja doch auch fesseln. Und das bei dir klang das jetzt gerade natürlich doch eher so, als würde es ein bisschen brauchen, um einfach auch in eine Pötte zu kommen.
Ja, das, ja, also schon. Also ja, ich würde halt trotzdem sagen, dass es eine sehenswerte Serie ist. Aber ganz oft fehlt irgendwie irgendwas. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt. Also Boardwalk Empire hat ein ähnliches Problem wie die andere HBO-Serie, bei der ich auch so ambivalente Gefühle dazu habe, also Game of Thrones, was ich auf, was mal auf der einen Seite gerne schaue, auf der anderen Seite aber auch immer irgendwo so das letzte, es fehlt irgendwie so ein letztes Quäntchen, wo man so richtig begeistert ist und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass es relativ viele Charaktere gibt, die immer bedient werden wollen. Du springst halt von Geschichte zu Geschichte immer hin und her und die versuchen halt viel unterzubringen und Boardwalk Empire versucht halt auch echt viel zu machen und es ist keine schlechte Serie, es ist durchaus eine sehenswerte Serie und für mich richtig geklickt hat es dann erst in der zweiten Staffel, wo man dann schon längere Zeit mit den Charakteren verbracht hat und das auch richtig in Gang kommt.
Aber das kam noch, also das hat dann bei dir auch wirklich Klick gemacht oder war das nur eher, dass du jetzt sagen würdest, ach so, ja, jetzt ist es gut zu gucken, jetzt kann ich mit gutem Gewissen mir selber gegenüber weiter gucken.
Es ist schon immer unterhaltsam, aber die Serie erreicht nie die Sphären, in denen sich Sopranos bewegen oder Breaking Bad oder The Wire zum Beispiel. The Wire ja zum Beispiel auch so ein krasses Beispiel, das ist auch eine sehr, sehr langsame, also wenn es eine Serie gibt, die man nur in einem Rutsch gucken kann, die man nur irgendwie so DVD rein oder was auch immer und dann halt in einem Rutsch durchguckt, dann ist es The Wire. So, The Wire ist halt auch so eine sehr langsam erzählte Geschichte, immer pro Staffel und dann auch über die Staffeln hinweg. Und da war es halt so extrem, wie es in sonst keiner anderen Serie, also noch extremer ist als in allen anderen Serien, dass du keinen Handlungsbogen pro Folge hast. Ja, und dass der Handlungsbogen dann wirklich pro Staffel ist und das dann zusammenhängt über die Staffeln hinweg. Und dass du keinen Spaß damit hast, wenn du irgendwie die ersten drei Folgen guckst und dann, oder wenn du eine Folge guckst und dann auf der ersten Folge
mitzugucken.
Ja, nee, das funktioniert auch nicht. Aber irgendwie eine Folge zu gucken und danach zu entscheiden, ist halt irgendwie, als wenn du ein Buch nimmst und du liest die ersten 10 Seiten und entscheidest dann, ob du...
Was ja aber auch Leute machen, habe ich gehört.
Ja, kann man, ja, sicher.
Also das ist natürlich, muss ich natürlich auch immer noch nachgucken. Also man muss halt auch, glaube ich, einfach immer erwähnen, dass The Wire anscheinend wirklich die kritisch am erfolgreichsten Serie der letzten Jahre ist. Also wie gesagt, ich habe noch nie so häufig so viel Lob für eine Serie von so vielen verschiedenen Ecken und Enden gehört. Ja. Also selbst im Studium und so ist die Serie doch groß Thema, mit was er alles an Themen aufgreift und behandelt und ja, das muss ich schon nachhören. Das ist, aber ich glaube, das ist auch, das ist fast so ein Äquivalent zu einem Klassiker der Literatur, was man gelesen haben sollte, aber einfach, glaube ich, bis heute immer noch recht wenig Leute gelesen oder beziehungsweise in dem Fall gesehen haben. Also eigentlich sollte man The Wire gelesen haben und ich glaube, das ist auch eine Serie, wo einige sagen, dass sie es vielleicht gesehen haben, obwohl es nicht so ist. Nur damit man ein bisschen smarter wirkt.
Ja, das Problem bei The Wire ist, dass du nicht, wenn du anfängst, sie zu gucken, erst einmal nicht verstehst, warum die Leute so begeistert davon sind, weil du guckst, du fängst an, also ging es mir zumindest. Ich habe angefangen, die Serie zu gucken und fand es erst einmal sehr schwer zugänglich und sehr spröde. Und es ist auch die einzige Serie bis jetzt, also es ist eine sehr realistische Serie und es ist die einzige Serie, bei der ich konstant dann auch angefangen habe, Untertitel anzumachen, weil ich die immer wenn es um die Gangs, also um die Drogendealer ging, wenn die miteinander geredet haben, die haben halt wirklich so gesprochen, wie sie in den USA am Corner stehend sich unterhalten. Also das ist halt nicht irgendwie so auf ein besseres Amerikanisch getrimmt oder wie man
stell mir vor, so The Wire. General American Accent, nee, den man zum Beispiel als Australier spricht, wenn man keinen eigenen hat.
Ich stelle mir gerade vor, irgendwie The Wire in der deutschen Synchronisation, wenn dann alle Dealer dann ihr Hochdeutsch reden, so wie ja immer alle ausnahmslos in den deutschen Synchronisationen immer Hochdeutsch reden und überhaupt keine Dialekte und
Akzente. Naja, außer drin, natürlich, wenn der eigentliche Originalcharakter im Englischen ein Deutscher ist, dann wird es ja im Deutschen zu Schweizern und Österreichern gemacht. Oder auch mal zu Bayern, so ist nicht. Ja. Finde ich immer noch sehr lustig, wenn man einfach immer Deutsche
ein sehr lustiges
Deutschland für das andere macht.
Ein sehr lustiges Beispiel für Synchronisation. Jetzt kommen wir schon ganz schön weit weg, aber was fällt mir gerade ein? In der ersten Staffel von Heroes gab es einen Japaner, der nur ganz schlecht.
Ah ja, den kenne ich sogar, Englisch, den Japaner von Heroes. Genau.
Hero. Der nur ganz schlecht Englisch gesprochen hat und der ganz oft nicht verstanden hat, was Leute auf Englisch gesagt haben und dann auch mit seinem Freund immer auf Japanisch geredet hat. Mhm. In der deutschen Synchronisation, da habe ich irgendwann mal beim Durchsetzen mal eine Folge gesehen, hat er mit seinem japanischen Freund immer Deutsch geredet. Das heißt, wenn er dann mit seinem japanischen Freund unterwegs war und jemand auf Deutsch was zu ihm gesagt hat und er dann seinen Freund angeguckt hat und der auf Deutsch ihm das wiederholt hat,
ja, ja.
Kam das nicht wie ein Übersetzungsproblem rüber, sondern als wäre er geistig behindert. So, das hat halt vollkommen.
Das stimmt, ja, also das ist einfach aber auch dann falsch gebracht.
ja, das ist.
Dann hätte man ja einfach komisch. Das Japanische hätte man ja dann beibehalten müssen, einfach. Aber so macht es ja wirklich gar keinen Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Dubaier.
Ja, und eigentlich ja sogar auch Jahresrückblick vor, genau. Boardwalk Empire.
Genau.
Nur wie wir da jetzt wieder den Bogen zuschlagen können, wird natürlich ein bisschen.
Ja, nee, also was ich zu der dritten Staffel sagen will, ist ungefähr so ein bisschen wie die zweite, so sie entwickelt sich halt langsam, wird, das war irgendwie, du hast irgendwie so ein Feedback gerade gehabt, oder?
Ich glaube, das kann auch
bei mir gewesen sein. Die dritte Staffel, so ähnlich wie die zweite, so sie fängt halt, hat ein bisschen, läuft halt an, so ist dann zum Ende hin, ist sie dann halt richtig gut. Es ist eine gute, gut erzählte Geschichte. Es geht jetzt nicht irgendwie, die Serie selbst erreicht jetzt nicht irgendwie die nächste Stufe, aber sie ist auf jeden Fall gute oder sehr gute Unterhaltung. So würde ich das jetzt mal sagen. Und da würde ich jetzt ganz schnell einen Übergang machen zur nächsten Serie, die du auch, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann, dass du die auch noch nicht gesehen hast. Eine Serie, mit der ich so viel Spaß habe, wenn ich die gucke. Mit
der du groß geworden bist.
Oh nein, ja, ich bin in den letzten 3 Jahren bin ich groß geworden. Justified.
Das ist aber schnell.
Justified, super Serie. Ganz großer Spaß.
Aber das ist doch so westernmäßig.
Ist ein bisschen so modern westernmäßig, aber die Serie ist, ich kann es nicht in Worte fassen, wie viel Spaß es macht, die Serie zu gucken, weil sie es schafft, so Nebencharaktere, die vielleicht auch nur eine Folge da sind, so ein Eigenleben zu geben. Ja, also die Charaktere, es sind sehr, sehr viele Charaktere und auch wiederkehrende Charaktere, die eher kleinere Rollen haben oder sind, haben so eine Dreidimensionalität, die das alles sehr, sehr interessant macht und einfach Spaß macht, das zu gucken, wie dann die Charaktere miteinander interagieren und. Die erste Staffel war sehr, sehr procedural-mäßig aufgebaut. Die zweite hatte auch so verschiedene Sachen, die halt pro Episode sind, so ein paar Fälle. Also der Hauptdarsteller, der Hauptcharakter ist ein US Marshal, der aus unerfindlichem Grund immer einen Hut trägt, weswegen man das so ein bisschen wie ein Western wahrnimmt. In der zweiten Staffel ist eine fortlaufende Geschichte und auch in der dritten eine fortlaufende Geschichte. Und die zweite war schon ein großer Spaß und die dritte war auch nochmal so fantastisch. Ich kann es nicht beschreiben. Es gibt aktuell.
Also sollte man wirklich mal reingucken.
Das kann ich nur empfehlen. Also die drei Staffeln, die bis jetzt gelaufen sind, ist jetzt glaube ich die vierte, hat jetzt angefangen, sind super. Die dritte Staffel, also von 2012, ist grandios. Ich habe einfach Spaß daran gehabt. Und es gibt zwei Serien, die aktuell laufen, auf die ich mich immer auf die nächstkommende Folge, wenn ich die gucken kann, freue, und das ist Breaking Bad und Justified.
Mehr nicht?
Nee.
Das ist natürlich außergewöhnlich.
Also da kommt dann erst einmal.
Das ist mehr als zwei Sinn.
Da kommt dann.
Zumal Breaking Bad kommt ja gerade auch nicht.
Das stimmt, aber das
ist ja gerade recht wenig Freude in deinem Serienleben.
Ja.
Jetzt, wo natürlich auch Fringe vorbei ist, ist ja. Dann kannst du dich ja gerade echt nur auf Justified. Er kam auch gestern oder wann lief's?
Ja, kann sein. Ja, genau, da können wir direkt schon mal eine Vorschau oder einen Teaser für die nächste machen. Ich würde sagen, wir machen die nächste Episode dann, die nach der hier. Machen wir dann mal eine kürzere und reden einfach mal nur über
Fringe. Kürzeres Fringe-Special.
Das Fringe-Special, genau.
Da würde ich auch gerne mit teasen. Also, auf jeden Fall demnächst ein kürzeres Fringe-Special.
Schalten Sie wieder rein. Dunham. Justified, dritte Staffel, super Spaß, sehr empfehlenswert. Aber sollte man, wie gesagt, also nicht in der dritten einsteigen, sondern die erste einfach aussitzen, die sollte man auch gesehen haben, die macht auch schon Spaß, ist aber nicht so grandios wie die zweite und die dritte.
Ja, aber es ist teilweise überraschend, wie schwer es einem fällt, mal durch eine erste Staffel, die vielleicht nicht so ganz so stark oder ist wie spätere Sachen und man aber im Vorhinein von vielen Leuten gehört hat und auch gelesen hat, dass es danach zum Beispiel wirklich außergewöhnlich besser werden soll. Wie schwer es dann teilweise trotzdem ist, sich in eine erste Staffel reinzuziehen, die einen nicht wirklich umhaut.
Das ja, klar.
Sehe ich auch immer noch bei dem Parks and Recreation Beispiel einfach so, wie lange ich gebraucht habe, wirklich um einfach diese 6 Folgen zu gucken. Und heute ist es meine Lieblings-Sitcom im Fernsehen. Und aber die erste Staffel habe ich, glaube ich, insgesamt 3 Monate gebraucht, nur um diese 6 Folgen zu sehen. Nur damit man nachher, obwohl man ja trotzdem wusste, dass es nachher um einiges besser werden soll.
Ja, also Parks and Recreation war auch genau das, was mir in den Kopf kam, bevor du es gesagt hast.
Deswegen ist es jetzt bei Justified natürlich, bin ich da natürlich auch dem Ganzen schon ein bisschen skeptisch gegenüber, wenn ich erstmal wieder eine Staffel nicht so flash.
Wobei ich das dann vielleicht auch wieder.
Ist nicht jede Serie wie Damages und macht seine beste Staffel gleich am Anfang.
Ja, stimmt. Da ist die erste wirklich mit Abstand die beste gewesen. Also ich würde das vielleicht noch ein bisschen relativieren. Also Parks and Recreation. Das ist ja wirklich lustig. Du hast gesagt, 6 Folgen waren das, ne? Irgendwie nur.
Waren nur 6
irgendwie
Folgen.
Sitcom natürlich irgendwie 21 Minuten und also ich hätte das wahrscheinlich dann auch nicht weitergeguckt, wenn nicht irgendwie wirklich viele Leute, also du, andere Freunde von uns und auch so die Kritiker, denen ich im Web folge, immer von der Serie geschwärmt hätten. So, das hilft natürlich, wenn man das von mehreren Seiten hört. Wobei ich aber sagen muss, dass die erste Staffel von Parks and Recreation die wenigen Folgen schwerer irgendwie zu gucken waren als jetzt irgendwie die erste Staffel von Justified. Also die ist halt, die macht halt trotzdem Spaß, die kann man trotzdem gut gucken. Die ist halt einfach noch nicht so gut wie die zweite und die dritte.
Okay.
Also die ist jetzt nicht, dass man das jetzt aussitzen muss und dass das jetzt besonders.
Na, also so würde ich da jetzt im Nachhinein zum Beispiel bei Parks and Rec auch nicht sagen. Also ich meine, das waren jetzt halt nicht die besten 6 Folgen, aber es war jetzt auch nicht so, dass die qualitativ also jetzt unterirdisch gewesen wären. Ja. Weil es hatte ja von vornherein natürlich das sehr sympathische Ensemble, was man ja auch heute einfach sehr zu schätzen weiß. Aber ja, es hat, glaube ich, einfach auch Reinkommensschwierigkeiten. Also.
Ja, absolut.
Und nee, also es wundert mich immer noch, weil es ja einfach auch nur 6 kurze Folgen, die noch nicht mal unterirdisch schlecht sind. Aber trotzdem hat man da so lange für gebraucht.
Ja. Oder der Zeitaufwand gar nicht so groß ist eigentlich.
Eigentlich nicht, nee.
Vor allem, wenn man.
Aber wir können natürlich auch festhalten, wir sind sehr froh, dass wir es gemacht haben. Und inzwischen in der 5. Staffel ist Parks and Recreation ein Juwel, was von jedem geschaut werden sollte.
Das ist wahrscheinlich richtig. Wir sind noch in der 4. und sind aber auch begeistert.
Ah ja, die 4. war auch einfach eine 1.
Da kommen wir jetzt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, jetzt kommen wir zum 5. Punkt auf der Liste. Und das ist von 5, glaube ich, jetzt das 4., bei dem du das entweder nicht guckst oder nur zur Hälfte gesehen hast. Und zwar die 2. Staffel.
Okay, dann machen wir falsche Punkte auf die Liste.
Irgendwie, ja, ne?
Wobei ich kann natürlich auch so meinen Senf dazugeben.
Genau, das soll uns nicht
auch machbar.
Das soll uns nicht abhalten. Wir haben ja auch einmal relativ lang einen Trailer eines Films kritisiert statt den Film.
Ah, genau, ja stimmt. Wir haben schon sehr groß den neuen Til Schweiger-Film besprochen, ohne jeweils was davon gesehen zu haben.
Also,
das spricht auch von Stil und Etikette, möchte ich meinen.
Wir lassen uns von nichts aufhalten.
Nee. Genau, ja, dann fire away und ich gucke, was ich dazu sagen kann. Ich Homeland. Ich habe die Liste gerade nicht vor mir. Ich bin also auch sehr gespannt, was kommt.
Homeland, Season 2.
Ah, nee, da können wir nicht drüber reden. Also du kannst sagen, ob du es gut oder schlecht fandest, aber jegliche Art andere Details sind natürlich nur nicht erlaubt.
Ich fand die Staffel gut. Sie hatte sehr gute Momente, gerade auch wieder zwischen den zwei Hauptdarstellern. Aber sie hat ein bisschen abgebaut gegenüber der ersten Staffel, weil sie mit ein paar Entscheidungen auch das Setting oder das die Atmosphäre, würde ich vielleicht sagen, so ein bisschen von der Serie ein bisschen verändert haben. Wie viele Folgen hast du gesehen eigentlich?
Nur die Auftaktfolge, also nur die Staffelpremiere.
Ja gut, da bist du ja ganz schön weit hin. Ich dachte, du hättest irgendwie so 3, 4 oder so gesehen.
Nee, also man kann durchaus sagen, von Homeland muss ich die komplette zweite Staffel noch sehen.
Ja, aber gibt es auf jeden Fall, gibt es da ein paar sehr intensive Szenen, wo da einiges an Emmys drin sein sollte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also haben ja auch beide zu Recht für die erste Staffel einen Emmy bekommen.
Genau. Aber gut, dann verschieben wir das, bis du irgendwann die Zeit gefunden hast.
Genau, ich denke, spätestens nach dem Fringe-Special müssten wir das in allen Details auseinandernehmen können. Ja.
Gut, da würde ich sagen, da handle ich jetzt einfach noch das nächste ab, das du auch noch nicht gesehen hast. Also ich glaube, ich muss mir einen neuen Podcast-Partner suchen.
Ich muss mehr Serien gucken. Das können wir uns beides mal überlegen.
Das wäre doch mal eine gute ein guter Neujahrsvorsatz.
Oder natürlich, du müsstest mehr Borderlands 2 spielen, damit wir uns auch quasi zu einem Game-Podcast weiterentwickeln konnten. Aber sehe ich natürlich noch die Schwierigkeit, dass du einfach keine Xbox benutzt.
Expandieren. Wir müssen
Wir brauchen doch mehr Hörer, mehr Leser, mehr. Ja. Und das bekommt man natürlich durch breit gefächertes Programm.
Genau, so ein Medienimperium kommt nicht von allein.
Ein Medium-Konglomerat.
Genau. Breaking Bad Season 5.1 habe ich es jetzt mal genannt, war das ja irgendwie so die
erste Hälfte der 5. Ja, weil sich ja auch AMC gedacht hat, Mensch, das können wir doch auf zweimal senden und doppelt
verankern. Letzten Endes sind es zwei Staffeln. Also man kann irgendwie sagen, das ist die erste Hälfte der 5., dann kommt noch die zweite Hälfte der 5., aber de facto sind es zwei kurze Staffeln. Weil es auch, weil auch die mit einem Cliffhanger so ein bisschen endet. Breaking Bad.
Also, ich war überrascht, dann fange ich doch mal an, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Also ich sehe ja in der Videothek natürlich auch, wie unfassbar beliebt die Serie zurzeit ist. Und würde ich fast sagen, ist immer noch die am meisten gefragte Dramaserie zurzeit bei uns in der Videothek. Und auch meine Kollegin ist ja sehr großer Freund davon und ist recht spät drauf gekommen und war dann halt auch sehr begeistert und halt 4 Staffeln auf einmal geguckt. Und jetzt hat es dann auch die 5. Geguckt mit ein bisschen Wartezeit davor und die ist fast geplatzt vor Wartezeit. Und wie gesagt, wollte unfassbar gerne die 5. Staffel sehen und war nach 2 Folgen raus. Hat dann gesagt, irgendwie hat mich das jetzt auf Anhieb nicht gekriegt und jetzt habe ich die 5. noch gar nicht gesehen. Obwohl sie sich halt so drauf gefreut hat und auch so unfassbar drauf gewartet hat, ist die komischerweise nicht reingekommen und hat es nicht gesehen.
Ja, was man vielleicht, also es gibt tatsächlich einen Kritikpunkt zur ersten Hälfte der 5. Staffel, den ich so wahrscheinlich auch unterschreiben würde. Also man muss halt sagen, so die 3. und die 4. Staffel von Breaking Bad waren perfekt in jeder Hinsicht. Also da gibt es halt, es mag übertrieben klingen, aber mir fällt halt kein Kritikpunkt ein, den ich da vorbringen könnte.
Ist ja auch nicht True Blood.
Gott sei Dank. Aber was man kritisieren kann, ist, dass dadurch, dass sie die Geschichte, die sie erzählen, halt in weniger Folgen unterbringen müssen, ist die Erzählgeschwindigkeit schneller geworden als in den vorigen Staffeln. Und ich glaube, dass man
das in der Atmosphäre jetzt so einen großen Abbruch, weil an sich Würde man ja jetzt denken, ist das alleine nicht Grund für nachlassende Qualität oder für nachlassende Begeisterung?
Nee, also ich kann auch nicht sehen, dass man das so rausgerissen ist, dass man das dann gar nicht weiter guckt, aber es tut dem insofern einen Abbruch, als dass so, es gibt halt so dadurch, dass Breaking Bad die Geschichte so langsam erzählt, kann es so dramatische Einschnitte sehr viel emotionaler machen und sehr viel stärker. Also gerade irgendwie so Jesse, der ehemalige Schüler von Walter White, macht über den...
Ehemalig war schon ein Spoiler. Aber go on.
Nee, da war halt in dem Piloten trifft er ihn wieder und da war er nicht mehr in der Schule. Also das da hat er früher den mal unterrichtet.
Ach so, ich dachte du meinst Aaron Paul. Okay.
Ja, Aaron Paul meine ich auch. Das ist Jesse. Der war mal ein Schüler von
ach so, das meinst du.
In der Chemieklasse.
Ich hatte es jetzt so verstanden, der ist in den ersten zwei Staffeln sein Drogenmachschüler und dann verstanden.
Genau. Aber der macht halt eine Entwicklung über die Serie hindurch und der hat halt relativ, also da gibt es halt viele Momente, es gibt einige, die besten Folgen von Breaking Bad sind immer die langsamsten gewesen. Also es gibt ein paar, in der dritten oder sowas. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das Hauptelement einer Folge ist eine Klingel. Mhm. Und das ist eine großartige Folge. Und ich glaube, wenn man irgendwie die ersten vier Staffeln in einem Rutsch guckt und dann in die fünfte guckt, dass man den Bruch sehr viel stärker merkt als die Leute wie wir, also wie ich jetzt zum Beispiel, die halt die Staffeln von Jahr zu Jahr gucken, wenn sie halt rausgekommen sind.
Ja.
Ja, wahrscheinlich. Wo man den Bruch dann halt nicht
so sieht. War das dann bei der Kollegin auch so, ja.
Also das ist auf jeden Fall da, das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Kann man, ja, also hängt natürlich auch irgendwie mit der Entscheidung von AMC zusammen, dass sie da die weniger Folgen bestellt haben, aber kann man AMC so einen kleinen Kabelsender vielleicht auch nicht vorwerfen, da Breaking Bad zwar auch gut geguckt wird, auf jeden Fall auch, ich glaube, von den Quoten her oder so erfolgreicher als irgendwie so wie so The Wire oder sowas. The Wire zum Beispiel ist ja immer ein Kritikerliebling gewesen, aber jetzt nicht so ein Publikumliebling, weil es eben schwer ist reinzukommen. Aber Breaking Bad hat halt den Vorteil, dass es bei den Kritikern unfassbar beliebt ist, aber auch beim Publikum, das ist halt auch gut. Mhm. Man kann das auch gut aus gucken.
Wie bei Walking Dead ja auch. Also vielleicht nicht im gleichen Ausmaß, aber auch das ist ja sowohl Kritiker als auch Publikumsliebling.
Ja.
Also ist aber schon krass, was der kleine Sender in den letzten Jahren so an Serien hatte.
Ja. Übrigens, was ich vorhin noch sagen wollte, also ich glaube, also es gibt eine Theorie, warum so Breaking Bad zum Beispiel zu wenige Folgen hat und warum es bei den anderen Serien so größere Probleme gibt. AMC hat ja der erste große Hit von AMC ist ja Mad Men. Mhm. Und David Weiner heißt der, glaube ich, der Showrunner ist. Der hat wohl in der letzten, das ist ja der große Kritikererfolg und hat halt auch AMC schon, was Serien angeht, auch so definiert. Und Mad Men In der letzten Verhandlung hat der Showrunner wohl relativ gute Konditionen rausgehandelt, wodurch AMC jetzt nicht mehr so viel Geld für seine anderen Serien hat. Das ist zumindest die Vermutung einiger Kritiker, dass es da so ein bisschen Budgetprobleme da wohl gibt oder so auf der Fall, weil Mad Men, ja, wenn man das anguckt, auch jetzt nicht unbedingt.
Und die billig produzierte Serie.
Genau, ich kann das halt nicht so richtig einschätzen, ob das teuer ist oder nicht. Aber es sieht auf jeden Fall teuer aus. Also ich gucke gerade auf Netflix irgendwie in der zweiten Staffel oder so habe ich das nach meiner Weisheitszahn-OP mehrere Folgen geguckt. Und ja, das ist eine der Serien, bei die ich schon lange vor mir herschiebe, dass ich die mal weitergucke. Ich habe da irgendwann mal die erste gesehen und dann aus Zeitgründen nicht weitergeguckt und habe jetzt wieder angefangen, die zu gucken. Und auch in der ersten Staffel gibt es ein Dialog zwischen dem Protagonisten oder dem Hauptcharakter und seiner Frau. Und das ist so subtil und so vielschichtig und da steckt so viel drin in einem kurzen Dialog von, keine Ahnung, vielleicht 30 Sekunden oder so, wo du mit offenem Mund davor sitzt und denkst so, wow, wie gut geschrieben diese Serie ist. großartig.
Und anscheinend auch immer gut gemacht. Ne? Ich habe ja schon öfter gehört, dass January Jones übel in allem ist, aber in Mad Men soll sie großartig sein.
Wer ist das?
Ist eine Frau, die Blonde.
Ach so, ja. Ja, nee, also da ist sie bis jetzt, da ist die Schauspielerin mir bis jetzt nicht negativ aufgefallen.
Aber hier Christina Hendricks spielt schon am besten von den Frauen, oder wie war das?
Das ist die Rothaarige, ne?
Ja, ja.
Ja.
Die mit der Sanduhrfigur.
Okay, ja, das ist.
Die ich ja bisher auch, glaube ich, nur aus Drive kenne, aber die da auch schon einen Eindruck hinterlassen hat, wo es nicht.
Ah, Drive, da weiß ich gar nicht, wer sie da war.
Na, da war sie die Rothaarige auch, der, wo sie dann von den Leuten überrascht werden und sie wird hart weggeknallt mit der Schrotflinte im Bart und so.
Ja, das
ach so, ja, Vorsicht, Drive-Spoiler.
Gut, dass das noch danach, das für die Leute, die den Podcast rückwärts hören.
Ja.
ja. Also das wäre zumindest von mir jetzt, was die Serien 2012 angeht, was ich jetzt noch zu dem Jahr zu sagen hätte. Also zumindest was ich positiv zu sagen hätte. Man kann ja auch noch irgendwas Negatives sagen, zum Beispiel How I Met Your Mother sollte jetzt endlich mal zu Ende sein oder so
anderes. Wurde ja aber wieder verlängert.
Ah ja. Ich bin ja gespannt, ob sie dann jetzt die Mutter dann nach der Staffel dann jetzt nochmal hinauszögern auf die nächste Staffel, weil sie ja schon immer in den Interviews sagen,
ja,
dass sie den Titel
sonst wäre natürlich auch der Titel hinfällig. Ne?
Ja, den Titel der Serie wird wörtlich nehmen. Naja, aber keine Ahnung. Also ich meine, man muss sich nicht irgendwie am Titel irgendwie festklammern. Also irgendwie so Cougar Town mit Courtney Cox hat wohl auch überhaupt nichts mehr mit der Ausgangslage zu tun.
Aber auch das Wissen war ja nur aufgrund der komischen Obsession von Abbott bei Community mit der Sendung. Sonst hätte ich, glaube ich, nie im Leben über Cougar Town aufgrund des Titels auch nur noch einmal nachgedacht.
Ja, absolut. Bei mir halt auch wieder Alan Sepinwall, der das auch schon mehrfach gesagt hat, dass die Serie dann erst gut geworden ist, nachdem die Schreiber einfach die ursprüngliche Prämisse aufgegeben hat, die grundsätzlich schon albern war, irgendwie so Courtney Cox als ältere, alleinerziehende Mutter, die keinen Freund findet. Nee, das ist
als nicht, yummy, nicht, mommy.
Nicht so super realistisch. Aber das ist halt zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Wie sind wir jetzt drauf gekommen?
Ich glaube durch Titel, dass man von dem Titel manchmal was anderes denkt.
Ja, keine Ahnung, egal. Ja genau, How I Met Your Mother waren wir.
Ach so, ja, How I Met Your Mother war es, genau, weil da sonst der Titel
genau, aber da meine ich halt, das ist halt nicht so. Also dann lieber ja,
jetzt
der, lieber
ich dann
der
noch Titel. Mal kurz lobend Girls erwähnen, wenn wir Jahresrückblick machen.
Ja.
Jetzt die zweite Staffel Girls ist ja jetzt auch losgegangen und ich bin immer noch begeistert. Großartige neue HBO-Serie, die nicht wie irgendwas ist, was auch sonst draußen ist.
Okay, dann muss ich da dann irgendwann auch mal reinschauen. Aber was ich zu How I Met Your Mother noch abschließend sagen wollte, lieber ein Titel, der nicht mehr passt, als eine Sitcom, die nicht mehr lustig ist.
Ach ja. Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Fazit.
Hast du sonst noch irgendwas, Serien 2012? Noch zu sagen, willst du noch irgendwas über Nikita sagen oder so ein anderer Unsinn?
Nee, außer dass Nikita jetzt natürlich die einzige Freude des Freitagabends ist, wo es keinen Fringe mehr gibt. Und da wirst du mir ja wahrscheinlich zustimmen.
Nein. Ich finde andere.
Ach so, ja, dann noch News. Das natürlich, es hat leider ein bisschen länger gedauert, aber RTL 2 hat sich Nikita endlich klar gemacht.
Na, das passt doch. So. RTL 2 und Nikita, das ist
ja, das passt. Und das meine ich nicht abwertend.
Ich schon.
Deswegen sage ich es.
Ja, Serien 2012, die fortlaufende neue hatten wir ja in der letzten Folge
schon besprochen. Ja, es war nicht das beste Serienjahr, aber
wir hoffen mal darauf, dass uns
so, vielleicht, glaube ich, sagen.
Vielleicht dieses Jahr ein neues Fringe in den Schoß fällt oder so etwas. Etwas,
was und auch Fringe hat ja Anlaufzeit gebraucht, von daher...
Das stimmt.
Ich muss auch an der Stelle sagen, ach, das kann man natürlich auch nochmal in der Fringe-Sendung, aber ich weiß nicht, ob ich Fringe heute noch nach 3 Folgen weitergeguckt hätte. Also es ist auch einfach was mit der Zeit dich wirklich begeistert. Und wer weiß, vielleicht ist Revolution ja genauso gut, aber ich würde dem wieder eine Chance geben.
Nee. Also Revolution gucke ich auch nicht mehr weiter. Nee, da ist das Problem. Also da könnte halt nur irgendwie, wenn der komplette Writers Room ausgetauscht würde. So, das ist halt. Also, lass uns jetzt nicht zu sehr
vorgehen. Aber auch der komplette. Ich möchte nicht eine Person hier noch sehen.
Ja, nicht eine Person.
Wenn ich einen von diesen Schreiberlingen hier in einer Woche noch sehe, dann nein.
Genau. Da muss halt kompromissloser Strich gezogen werden.
Da werden sogar die Praktikanten entlassen, wenn es nach mir geht.
Genau. Nee, also, weil Revolution zum Beispiel es überhaupt nicht schafft, die Charaktere
die Mythology zu bilden.
Nee, die Mythology,
und dass es interessant ist.
Ist nicht mal das Entscheidende. So, das kann man halt, Mythology kann man halt immer noch so.
Das kann man halt noch irgendwie nachreichen,
genau, aber das muss halt, so die Details müssen halt stimmen. Ja, also die Charaktere müssen interessant geschrieben sein. So, es müssen halt Schreiber sein, die Charaktere schreiben können, und es müssen Schauspieler sein, die Charaktere spielen können. Und weder das eine noch das andere ist bei den meisten Charakteren von Revolution der Fall.
Und beides im Gegensatz dazu ist bei Girls der Fall.
Gut.
Und bei
Fringe halt. Also Fringe hatte halt auch, hat mich halt auch im Finale wieder zum Weinen gebracht, aber das.
Ja, ich hatte auch Pipi in den Augen. Das darf auch an dieser Stelle schon verraten sein.
Ja, aber Serien, gut, dann können wir ja die Serien ja abhaken.
Genau.
Und das Filmjahr 2012 hatte einiges an Blockbuster. So, ne? Also Avengers haben wir ja schon ausführlich drüber geredet. Dark Knight Rises hast du auch noch nicht gesehen, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin.
Nee, das können den wir ja jetzt ich ja mit dir.
Genau, und das können wir ja mal
demnächst. Ja, ist das noch nicht passiert, genau.
Genau, demnächst können wir da mal zum.
Aber er ist auch schon lange in der Videothek, so ist nicht.
Ja.
Ich kann ihn auch schon seit längerem umsonst mitnehmen. Irgendwann kriegen wir das doch noch mal hin. War wahrscheinlich
muss man eine vielleicht gute dazu Idee, sagen,
dass du ihn vorgeguckt hast im Kino, weil du nicht gespoilt werden wurdest. Und
genau.
Sonst hättest du, glaube ich, immer noch damit zu kämpfen, nicht gespoilt zu werden.
Wahrscheinlich. Sollte man vielleicht dazu sagen, dass du in der Videothek arbeitest und dass du da nicht DVDs mitgeben
lässt. Ach so, ja, genau. Also nach einem Monat nach Veröffentlichungsdatum kann ich Sachen umsonst ausleihen. Das ist bei Dark Knight Rises inzwischen schon der Fall.
Ja. Sollte man dazu sagen. Dark Knight Rises kommt nicht an The Dark Knight ran, aber das war ja schon zu erwarten. Ja,
aber das erwarte ich auch nicht. Also.
Aber trotzdem grandioser Film, bei dem ich auch froh bin, dass ich ins Kino gegangen bin, weil er auch sehr epische Bilder hat aus Szenen, und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, und ich freue mich auch, den noch ein zweites Mal.
Na, das hat sich ja bei Prometheus zum Beispiel auch gelohnt, obwohl der Film dann halt nicht so gut war. Aber genau, wenn das sehen, dann bitte doch auch schon im Kino.
Genau, für die Bilder auf jeden Fall. Cloud Atlas. Hast du den schon gesehen? Nee, ne?
Nee, auch noch nicht.
Auch.
Aber von euch ja durchweg Positives gehört.
Ja, also für mich fehlt halt irgendwie so das letzte Quäntchen, hat ihn noch so, wo man sagt, von sehr gut zu großartig. Aber es ist ein sehr guter Film, und er ist einfach von der Machart her, vom Handwerklichen her, wie diese Geschichten, wie dieses Buch in einen Film übersetzt wurde, grandios. Also so etwas hätte ich nicht für möglich gehalten. Unfassbar gut. Gemacht.
Ja, also der ist auf jeden Fall, wird von mir auch noch geguckt. Aber bisher hatte ich irgendwie nicht Lust auf 3 Stunden Kino, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber in letzter Zeit habe ich da ein bisschen, nicht Vorurteile, aber irgendwie, ich glaube einfach,
was machst, noch
nicht
so was richtig
Lust
denn?
Auf 3 Stunden
dir,
Kino.
Packst du dir einen Snack nebenbei?
Und warum ich den Hobbit und Django noch nicht gesehen habe.
Irgendwie hast du dir
eine Muße für 3 Stunden gehabt.
Packst du dir einen Snack gerade nebenbei aus, oder was machst du?
Das Mikrofon ist irgendwie immer am, wie heißt das?
Es hat gerade irgendwas, als würdest du irgendwas auspacken oder irgendwie mit Papier hantieren oder so. Hat also Nebengeräusche. Nee. Okay, gut. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das Kabel irgendwo rangekommen oder so.
Ja, ich weiß nicht. Manchmal fängt er an zu fiepen oder Rückkopplung zu machen, obwohl ich das Mikrofon nicht bewegt habe.
Ja. Keine Ahnung, ja, komisch. Aber sonst ist es ja okay.
Ja, nee, ist ja auch mein erstes Mal Skypen nochmal wieder an dieser Stelle. Von daher läuft das, glaube ich, schon besser, als ich es erwartet habe.
Stimmt. Ja, ne, also die Filme sind länger geworden, die Filmemacher haben, bei den guten Filmen zumindest, irgendwie jetzt mehr zu erzählen. Mhm. Vielleicht ist es auch ein Grund, vielleicht ist es auch so eine Rückkopplung aus der TV-Welt, wo so vielschichtig so fortlaufen, die über eine Lehre.
Was ja eigentlich komisch ist, weil man ja vorher eigentlich gedacht hat, dass das Film als Medium da doch viel mehr Raum für bietet, dass es da eigentlich schon vorher hätte der Fall sein müssen, oder?
Ja, wer weiß, wie sich das so entwickelt. Ja, aber Hobbit war ich nicht so begeistert. Der ist halt.
Das aber
ist halt,
warst du denn Herr der Ringe-Fan oder war auch das nicht so richtig?
Doch, Herr der Ringe fand ich schon gut. Das ist schon durchaus, also was vielleicht auch daran liegt, dass ich die Bücher nicht gelesen habe. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ja,
das ist bei mir auch der Fall. Ich glaube, dann kann man das Ganze auch ein bisschen eher.
Und. Nee, das fand ich schon gut. Also Herr der Ringe, die Herr der Ringe Trilogie ist eine gute Trilogie gewesen. Da
gibt's ja, auf jeden Fall. Und auch für eine Trilogie auch recht durchweg qualitativ gut.
Ja, und
ich bin da öfter Trilogien dem zweiten Teil ein bisschen skeptischer gegenüber. Und auch bei Herr der Ringe fand ich den zweiten Teil am schwächsten, aber.
Tatsächlich.
Insgesamt guter Film.
Ja. Ja, bei The Hobbit ist, ich glaube, da hängt das auch mit der Vorlage zusammen, die wohl mehr so eine Art Kinderbuch oder Märchenbuch ist. Und das merkst du halt, dass da auch ein bisschen mehr Klamauk drin ist. Okay. Dass The Hobbit auch irgendwie so wieder so ein bisschen auf so Fantasy, Schlag mich tot, Schlachtfilm getrimmt ist, dass das alles nicht so hundertprozentig zusammenpasst.
Ach, das sind da auch so große epische Schlachten wie beim Herr der Ringe?
Na, episch jetzt, zumindest im ersten Teil nicht, aber durchaus auch Schlachten drin und aber das, ach, ich weiß nicht, das passt alles.
Ach ja, warst du jetzt auch ein Dreiteiler oder ein Zweiteiler? Nee,
ein Zweiteiler meines Wissens nach.
Oh ja.
Aber keine Ahnung, es passt nicht so hundertprozentig. Was ein sehr guter Film ist, was ich jetzt noch, was ich gesehen habe, Django Unchained. Ein grandioser Film.
Ja, Django habe ich gesehen. Aber da bin ich auch sehr gespannt. Da möchte ich natürlich auch nicht gespoilt werden.
Da ich kein großer Kill Bill-Fan, da können wir dann noch darüber reden, wenn du den dann irgendwann gesehen hast.
Ja, ich finde natürlich immer besser, wenn es ein bisschen eher wie Kill Bill als wie Jackie Brown ist.
Ja, ja. Also ich bin weder ein Fan von Jackie Brown noch von Kill Bill und deswegen.
Ja, ich bin wenigstens Kill Bill-Fan.
Ist mein vorläufiges Urteil zu Django Unchained, dass es der beste Tarantino seit Pulp Fiction ist.
Oh, das ist ja schon kein so tief stapelndes Urteil.
Ja.
Aber da setzt natürlich die Erwartung bei mir jetzt recht hoch. Dann bin ich mal gespannt.
Oh, dann habe ich die Enttäuschung.
Wie war dann an der Stelle deine Meinung zu Inglourious Basterds? Weil der wurde mir im Vorhinein auch ein bisschen, habe ich das Gefühl, um einiges besser verkauft, als er dann im Endeffekt war. Also ich meine, das war ein guter Film und der war auch super, würde ich meinen. Aber das war wirklich ein Film, wo ich selten so viele Leute habe in den höchsten Tönen schwärmen hören.
Ich fand Glorious and Bastards auch gut. Das ist auch einer der besseren.
Naja, aber gut ist nicht die Sache. Also da haben mir schon einfach viele Leute einfach auch gesagt, der ist der Wahnsinn, wenn ich mit der Formulierung da, glaube ich, an der Stelle.
Ja.
Also der Wahnsinn. Also nicht gut, sondern es haben wirklich alle Leute gesagt, der ist der Wahnsinn. Und also so gut fand ich ihn dann nicht. Aber ich hatte auch nichts zu meckern, außer Diane Kruger.
Ja. Diane. Nee, also der ist schon, ja, Wahnsinn, weiß ich nicht. Also ich fand den auch schon sehr gut. Auf jeden Fall im oberen Drittel von den Tarantino-Filmen. Und das ist ja schon von insgesamt von den Filmen, die man so sieht, halt schon relativ weit oben.
Ja.
Aber Django Unchained schlägt den um Meilen, weil ich glaube, dass Tarantino mit Django Unchained noch sehr viel stärker als mit Inglourious Basterds einfach einen Antrieb hatte, eine Message rüberzubringen. Und ich glaube, dass Django Unchained für uns Deutsche sehr viel weniger wirkt als in den USA. Du musst halt so, ne? Also Django Unchained halt spielt halt im Wilden Westen so in der Sklavenzeit noch, also ich glaube irgendwie ein paar Jahre vor dem Bürgerkrieg. Und man muss sich halt immer überlegen, also wir Deutsche, wir verarbeiten ja unsere Vergangenheit, also so den Holocaust und die Judenverfolgung ist ja sehr präsent bei uns und wird ja sehr proaktiv thematisiert. Und in den USA werden die vergangenen Verbrechen ja immer das wird ja leicht vergessen. Das beste Beispiel, finde ich immer, es gibt ein Museum zum Zweiten Weltkrieg irgendwo in den USA, in dem der Bomber steht, der die Atombombe über, ich glaube, Hiroshima abgeworfen hat. Und da steht auf der Tafel.
Ja, die Lola Gay, ne?
Ich bin nicht ganz sicher. Ich kenne halt nur die Geschichte, dass dann auf der Tafel steht irgendwie, dass das zu Tausenden von Toten geführt hat. Und das ist ja eine maßlose Untertreibung von dem, was so eine Atombombe anrichtet. Und genauso diese Verdrängung von den früheren Verbrechen findet in den USA ja auch mit der Sklavenhaltung statt. Also auf die Sklavenhaltung nimmt man in erster Linie Bezug im Sinne des Bürgerkriegs, wo die Sklaven dann befreit wurden. So, das ist halt der positive Blick drauf. Und da wird halt nicht so sehr thematisiert, wie inhuman da mit den Menschen da umgegangen wurde, wie inhuman die Gesellschaft da war. Und Tarantino hat ja schon immer sehr gewalttätige Filme gemacht. Und ich weiß nicht, ich habe es in irgendeinem Interview, in irgendeinem Review zu dem Film gelesen, dass es ganz interessant ist, dass die Gewalt gegenüber jetzt Weißen, also wenn jetzt ein Weißer erschossen wird, ist auch weiterhin so stilisiert, ja, also hat so was Cinematografisches. Aber wenn es gegen Sklaven, wenn es Gewalt an Sklaven ist, dann wird das sehr, sehr ungeschönt und sehr brutal gezeigt, sodass es dir wirklich unangenehm ist. Und das halt auch bewusst so. Ja, also halt nicht so, dass das stilisiert ist, dass man sich irgendwie so daran erfreut, wie hübsch das aussieht, sondern es soll halt wehtun. Ja. Und es tut auch weh. Und ich glaube, dass es sehr viel stärker wirkt, wenn man Amerikaner ist, der sowas eher vermeidet. Und es gibt halt ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt in dem Film auch eine Szene mit dem Ku Klux Klan oder beziehungsweise den Anfängen, sage ich jetzt mal, dann gab es damals noch nicht. Und die ist so lustig. Die ist so grandios gemacht, so eine grandiose Idee. Unfassbar. Also es ist ein super Spaß, der Film, und ist auch und er macht halt und er bewirkt halt auch was, und ja, so auf die letzten Meter auf jeden Fall einer der besten Filme 2012, die ich zumindest gesehen habe.
Ah ja. Nee, da bin ich auch sehr gespannt. Da werden wir wahrscheinlich natürlich auch nochmal ausführlicher drüber reden müssen, wenn ich den dann gesehen habe.
Ja.
Wie auch über Dark Knight natürlich.
Ja. Hast du Moonrise Kingdom gesehen?
Nee, leider noch nicht.
Auch ein, das ist ein schöner Film einfach.
Das hat ja auch Hendrike gesagt, dass es das auch einfach schön zum Angucken und einfach Filmmacherei feiert und man es auch einfach im Kino gucken kann, weil es alles so schön zu schauen ist.
Ja, war ein Film, gegen den ich mich lange gewehrt habe, weil ich nicht so richtig mir vorstellen konnte, ob der mir gefällt. Hendrike hat mich dann ganz lang bearbeitet, bis wir den dann irgendwann mal geguckt haben, und ist so ein schöner Film, also das ist ein Herz erwärmt, absolut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Was wir natürlich noch hatten, Cabin in the Woods, wobei
das wäre der nächste Punkt.
Immer schwer darüber zu reden ist, ohne was zu verraten.
Aber das
was ich natürlich finde, was bei dem Film auch elementar wichtig ist.
Ja, aber zur Abwechslung mal was über was reden, was du auch gesehen hast. Ja, nee, also das, da kann man über den Film kann man halt schlecht reden, weil er
ja, genau.
Mehrere Haken dann, schlägt. Der schlägt halt mehrere
Haken. Eine große Podiumsdiskussion mit mehreren Leuten aufmachen, wo halt natürlich Voraussetzung ist, dass alle ihn gesehen haben und niemand im Publikum gespoilert werden kann.
Ist halt auf jeden Fall ein Film, der...
Ja, also Dings kann man sagen, guckt den.
Kevin in the Woods.
Punkt. Guckt vorher nicht den Trailer oder sowas oder lest auch nicht groß drüber, aber den Film anschauen, auf jeden Fall.
Genau, ohne, also es reicht irgendwie, es ist ein Horrorfilm, der sich mit dem Horrorfilm-Genre auch ein bisschen beschäftigt, und mehr muss man nicht wissen. Gerade wenn man irgendwie gern ab und zu mal einen Horrorfilm guckt, wenn man, sagen wir mal, irgendwie so die klassischen Scream-Geschichten gesehen hat oder irgendwie so die klassischen, so die Jugendlichen fahren, machen einen Ausflug und werden abgemetzelt oder so, wenn man da ein, zwei Filme gesehen hat, dann sollte man den auf jeden Fall mal gucken, und da hat man viel Spaß bei der Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Da ist, ja, nee, mehr würde ich da dann auch nicht dazu sagen, aber das ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film.
Und auch, was wir auch noch sagen können, natürlich wieder Kudos to Joss Whedon, aber dann haben wir es.
Genau. Das war ja auch, war das nicht auch bei dem Film, dass der irgendwie schon 2009 fertig war und dann ganz lang in der Schublade lag?
Ja, stimmt. Mhm.
So Probleme.
Also da sieht Thor noch nicht aus wie Thor.
Stimmt, da spielt Thor mit. Ja. Ja. Sonst noch haben wir noch irgendwie, also wir haben ja über einiges jetzt ja schon auch in den letzten Folgen geredet. Haben wir eigentlich schon mal über Looper geredet?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht.
Ich suche mal. Nee, tatsächlich nicht. Nicht das hier. Ha. Also Looper.
Was sagt man dazu?
Ein Zeitreisefilm mit Bruce Willis und wie jeder Zeitreisefilm mit Bruce Willis absolut sehenswert.
Ja, stimmt, das kann man, glaube ich, so stehen lassen, Tom, ne?
12 Monkeys und Looper, so die zwei, würde ich schon sagen, eine der besten Zeitreisefilme. Wobei 12 Monkeys das Zeitreise-Element ja noch viel, viel zentraler hat. Das ist ja jetzt bei Looper jetzt.
Bei Looper doch ziemlich klein gehalten worden.
Ja, aber trotzdem, ich fand den Film sehr gut. Zeichnet ein interessantes, also ein glaubhaftes Bild von der Zukunft und hat auch einen interessanten Ansatz, was die Zeitreise angeht, wie die genutzt wird und wie die dann in die Story verwoben wird. Und Joseph Gordon-Lewitt, oder spricht man den ja so aus? Ja, auch spielt ja den, also ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn man sagt, dass er den jungen Bruce Willis spielt. Also gut, lustigerweise, wir haben im Kino gesessen und Hendrika wusste überhaupt nichts von dem Film. Ich meine, nur den gucken wir. Und sie wusste nichts von dem Film und hat das ganz lang. Ist das? Und wusste überhaupt nicht, wer mitspielt und wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich glaube, ich habe ja nur gesagt, ja, Zeitreise, mehr musst du nicht wissen. Mhm. Und sie wusste auch nicht, dass Joseph Gordon-Lewitt den jungen Bruce Willis spielt. Und hat das ganz lang. Das ist er das nicht? Aber warum sieht er so komisch aus? Weil er ja natürlich sehr, sehr, sehr viel Make-up trägt, um da so die Gesichtszüge von Bruce Willis da so ein bisschen zu haben. Also die Nase zum Beispiel und so etwas. Und das ist ja relativ
subtil. Da hat man ja doch schon was verändert, damit es passt.
Genau, aber relativ gut gemacht. Und
ja,
er spielt den auch gut. Ne? Also er hat auch wirklich, es gibt noch ein paar Szenen, in denen er den Bruce Willis sehr gut gibt. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, nee, der war schon anständig. Also
ja,
würde ich auch sagen, der war ganz gut. Also wäre jetzt auf keinen Fall irgendwie bei vielen anderen Leuten in meiner Jahresend-Top-Liste, aber war schon gut.
Ja, also bei mir wahrscheinlich schon. Wenn ich da irgendwie eine Liste machen würde, wäre ja schon mit da drin von den von den Filmen, die jetzt 2012 rausgekommen sind und die ich gesehen habe.
Nee, also so bei so einer Top 10 oder so hätte ich den nicht dabei.
Tatsächlich, du hast 10 Filme, die du 2012 gesehen hast und die 2012 rausgekommen sind, die du besser als
Looper nicht fandest? Aus dem Stegreif, aber käme ich auf jeden Fall drauf, ja.
Ja gut, du hast ja wahrscheinlich dann mehr gesehen als ich.
Och, das weiß ich gar nicht ganz genau, aber ich glaube, wir können auch festhalten, dass ich ihn auf keinen Fall so überragend fand wie du.
Okay, das kann man, meinetwegen können wir das so festhalten.
Aber gut war er, also da können wir uns nicht streiten. Ich war für mich die größte Überraschung im Film, weil ich auch vorher nicht mehr genau nachgeguckt hatte, als dann plötzlich Emily Blunt kam. Und
ach so.
Emily Blunt ist da, schön. Das habe ich in jedem Film gerne.
Ja, die schadet auf jeden Fall nicht.
Nee. Und die tut sogar auch oft auch was für den Film, so ist nicht.
Ja. Ein Film, der 2012 rausgekommen ist, den ich noch unbedingt sehen will, auf den ich mich auch freue, ist The Master.
Mhm, ja.
Mit Philip Seymour Hoffman. Und
auch mit, der ist auch der mit Amy Adams, ne?
Ich glaube,
bei Cloud Atlas damals vorgeschlagen hattest, ob wir da reingehen ins Kino.
Genau. Mit Joaquin Phoenix. Philip Seymour Hoffman ist da gar nicht dabei. Da habe ich das irgendwie verwechselt.
Vielleicht aber William H. Macy oder andere Leute mit mehreren Namen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall.
Der ist ja auch jetzt in der Award-Season und so, der wird ja doch auch, hat einige Oscar-Nominierungen und so abgekriegt. Ich glaube, das wird sich lohnen. Ist das nicht auch der, wo Clint Eastwood wieder Regie geführt hat?
Oder nee,
Clint
das, nee, Eastwood ist, die Hauptrolle ist, spielt? Nee, das ist ein Paul Thomas Anderson-Film. Hat er geschrieben und spielt. Ja, geschrieben und ist Regisseur.
Ein Paul Thomas Anderson. Aber das ist ja dann zum Glück der gute Paul Anderson.
Ja, ja. Der von Devil Be Blood und was hat er hier noch gemacht?
Magnolia und so auch.
Ne? Magnolia hat er auch gemacht, ja. Und Devil Be Blood ist ja auch grandios. Ja, das ist auf jeden Fall ein Film, den ich noch auf meiner 2012er Liste stehen habe. Ach ja, da kommt er auch erst im Februar 2013 kommt er erst in Deutschland. Ich verstehe nicht, warum sie die Release-Windows wieder so viel größer machen.
Wundert mich auch, dass es jetzt wieder so viel größer wird alles. Ja, Ende des Monats kommt ja Frankenweenie ins Kino.
Was kommt ins Kino?
Frankenweenie.
Ach so, dieser animierte.
Ja, der letzte Tim Burton.
Ah.
Der Rest der Welt hatte den Anfang Oktober. Wir haben jetzt Ende Januar.
Was mich ja ärgert, ich meine, das wird halt zum Teil auch daran liegen, dass die Synchronisation so lange dauern, aber ich gucke ja die synchronisierten Versionen nicht. Aber trotzdem darf das halt hier in den Kinos, in denen das im Original läuft das halt trotzdem erst mit dem offiziellen Deutschlandstart an. Und das ist.
Ja, das ist halt wirklich schade, wenn man
ausgesprochen
da vorher schon hingehen könnte.
Ja.
Zumal wir auch nicht auf eine Synchronisation oder sowas warten.
Aber. Nee, überhaupt nicht. Hast du dann noch irgendwelche Filme, die du noch erwähnenswert findest von 2012, die du noch sehen willst oder gesehen hast, die man sehen sollte?
Zumindest gerade fällt mir, also mein Indie-Hit und auch ein bisschen Komödien-Hit war ja Safety Not Guaranteed, der sehr hoch auf meiner Liste war.
Das sagt, ja, das stimmt.
Den muss ich noch erwähnen, schon Safety Not Guaranteed mit der wunderbaren Aubrey Plaza. Ja, großartig. Ich weiß auch nicht, warum du ihn noch nicht gesehen hast. Jetzt, wo April auch so gut aussieht.
April von Parks and Recreation.
Genau.
Ja, die hat sich stark verändert in den von der ersten zur vierten Staffel von Parks and Rec. Also ich finde ja nicht,
genau, dass... Genau, also den solltest du sehen. Da waren sowohl Willem als auch ich sehr, sehr begeistert von.
Ja, denn ich glaube, den haben wir auch.
Lebenswerter Film.
Dass wir den gucken. Aber ich bin ja nicht der Meinung, dass du in der Position bist, anderen Leuten vorzuwerfen, dass sie jetzt endlich mal gute Sachen gucken sollen, was du alles noch nicht gesehen hast. Nicht
zwangsläufig, nö.
Aber den haben wir auf der Liste. Also das habt ihr uns ja auch schon mehrfach nahegelegt, also von verschiedenen Seiten.
Genau, und bei Parks and Recreation haben wir ja auch länger gebraucht, wie du ja umgekehrt bei uns auch für Community ein bisschen länger gebraucht hast.
Das stimmt. Aber das hat sich ja dann auch gelohnt.
Ich alles wohlgefallen, aufgelöst bisher.
Ja. Da hoffe ich, dass das auch bald endlich weitergeht. Da bin ich ja mal gespannt, wie das dann ohne Dan Harmon wird, also dem Erfinder und Macher der Serie, der ja.
Das wird wahrscheinlich noch Thema zwischen uns beiden, das sehe ich auch kommen.
Wahrscheinlich. Also zumindest der einen, es gibt ja diesen einen Trailer auf YouTube, wo sie dann, wo sie das thematisieren, dass NBC die Serie verschoben hat. Und den fand ich ja ganz lustig, muss ich sagen.
Das
ja.
mit Everyday ist Oktober, September 19th oder was
genau,
das war?
Genau, genau.
Ja.
Das fand ich ganz, ganz lustig. Also ich bin mal gespannt, wie sich das... Also die Dynamik wird sich wahrscheinlich schon verändern, weil so wie man das, was man so gehört hat, ist wohl Dan Harmon schon ein extremer Kontrollfreak und das ist schon sehr stark seine Handschrift gewesen. Oder war sichtbar in der Serie. Mal gucken, wie das wird. Aber ich bin da... Eigenartigerweise recht zuversichtlich, aber wir werden sehen.
Ich bisher auch. Ja, man muss halt einfach abwarten und sehen. Ne?
Genau. Ja gut, Nils, dann würde ich sagen, ja. Dann ist das Ende unserer Revue.
Auf jeden Fall.
2012.
Ist ja doch gar nicht so schlecht gewesen, das Jahr dann, wie man vielleicht gedacht hat.
Man sollte das viel öfter machen. Viel öfter Revue passieren lassen.
Ja.
Und dann würde ich sagen,
das ist
dann
doch ein guter Plan für die Zukunft.
Genau, und dann nächstes Mal dann Fringe.
Genau, also nächstes Mal nicht, Fringe.
Wer es noch nicht gesehen hat, jetzt haben sie Hausaufgaben.
Mehrfach, ja, genau. Also, ja, ich weiß gar nicht, genau. Ich bin schon ganz aufgeregt, wie unsere Fringe-Diskussion wird.
Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Genau, bis nächstes Mal. Tschüss.